Ein echt tolles, herausforderndes Bekenntnis, das hier von einem Menschen überliefert ist und das uns Thomas vorgelesen hat, von einem Menschen, der kurz vor seiner Hinrichtung, seinem Märtyrertod steht, ein Mensch, so könnte man sagen, der dem Tod ins Auge blickt. Es ist das Bekenntnis, ein Statement sozusagen des Völkerapostels Paulus aus seinem zweiten Brief an seinen jungen Freund und Mitbruder und Mitarbeiter Timotheus. Ich hätte bald gesagt an seinen Freund Timo, so könnte man es zumindest abkürzen. Und ich wünsche mir und bete, ihr Lieben, dass ein solches Bekenntnis auch am Ende meines und deines Lebens steht. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sagt Paulus, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Solch ein Bekenntnis macht eigentlich, zumindest geht es mir so, macht neugierig. Es kann, es soll und es muss hinterfragt werden. Ist das nur der Brustton einer egoistischen Einbildung? Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich stehe an der Vollendung und ich warte auf die Krone, die Gott mir geben wird. Oder ist es gar die Überheblichkeit eines frommen Einzelgängers, wenn man bedenkt, dass sogar einmal ein Papst, nämlich Papst Johannes Paul II., gesagt hat, kurz vor seinem Lebensende, ich hoffe vielleicht, dass Gott mir einen guten Platz im Himmel bereithält. Was steckt wirklich hinter einem solchen Bekenntnis? Ein Blick hinter die Kulissen werden wir heute tun. Nicht nur hinter Kulissen, denn Kulissen sind ja auch nicht viel wert. Die scheinen ja mehr, als sie sind. Wenn man wirklich mal dahinter schaut, dann ist eigentlich nichts dahinter. Nur Pappendeckel und irgendein Gerippe. Aber wenn wir hinter die Kulissen oder hinter das Leben dieses Menschen, der dieses Statement vermittelt hat, blicken, dann ist es eigentlich ein tiefer Blick ins tiefste Innerste, in sein Herz, in das Herz dieses Menschen. Und diesen Blick gewährt uns eigentlich unser heutiger Predigttext, wenn wir fragen, was hat Paulus eigentlich motiviert, einen solchen Weg und solchen Lauf und solchen Kampf zu kämpfen? Was hat ihn beflügelt? Was hat ihn gestärkt auf seinem Lebens- und Glaubensweg? Das ist die Frage. Und die Antwort auf diese Frage, die kann und sie will und soll auch uns, dir und mir, Motivation, Kraft und Freude sein auf unserem Weg des Glaubens und der Nachfolge. Aber sie soll auch Herausforderung und Einladung sein, diesen Weg selbst persönlich einzuschlagen und zu betreten und ihn mit Gottes Hilfe zu gehen. Epheser 3, 1 bis 13 wollen wir miteinander lesen, denn das ist der heutige Predigttext und die Frage steht dahinter, was hat Paulus motiviert? Er schreibt dort an die Gemeinde in Ephesus, deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt oder welcher Dienst die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch die Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschen nicht kundgemacht, wie es jetzt enthüllt oder offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausgeführt hat, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch leide, die für euch eine Ehre sind. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Amen. Was hat Paulus motiviert? Was hat ihm die Kraft geschenkt? Und was hat ihn beflügelt, diesen Glaubensweg und Glaubenskampf und diesen Dienst überhaupt in seinem Leben auszuführen? In diesem etwas sehr umfangreich beschriebenen Abschnitt über die Heiden und ihre Zugehörigkeit zur Gemeinde und zum Leib Christi beginnt der Apostel Paulus mit einem Wort, das für sein Leben extrem bestimmend war. Und als Thomas angekündigt hat, dass das Musikteam das Thema Gnade ausgesucht hat, dann habe ich mir gedacht, das ist wirklich ein Wirken des Geistes Gottes gewesen, denn das ist mein erster Punkt. Was hat ihn beflügelt? Erstens die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Mir, dem Allergeringsten, schreibt er hier in Vers 8, unter allen Heiligen. Hoppla, ist er wirklich der Allergeringste gewesen unter allen Heiligen? Naja, so schreibt er zumindest von sich und so dachte er, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und er beginnt diesen Absatz zum Beispiel schon mit dem Hinweis, Gott hat mir einen Dienst gegeben durch Gottes Gnade. Dies war sein Fundament. Mir, dem Allergeringsten, hat sich Gott unverdient zugewandt. Und wiederum in Vers 7 heißt es, ich bin der Diener dieser Gnade geworden. Und in Vers 8 noch einmal, sie ist mir gegeben worden. Also das Wort Gnade ist etwas ganz Wichtiges geworden im Leben des Apostels Paulus. Er staunt immer wieder darüber, über diese unverdiente Zuwendung der Gnade Gottes zu ihm und den Auftrag zum Dienst für Gott. Er sieht diesen Dienst, ich komme später nochmal darauf, nicht als Last oder als Bedrückung, sondern als Vorrecht, als Ehre. Er sieht ihn, diesen Dienst für die Nichtjuden, für die Heiden, wie er hier schreibt, für die Verkündigung des Evangeliums an die Heiden, wie eine Gemeinde gegründet und geformt wird, die Gemeinde, die Braut Jesu Christi, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wenn ihr die Briefe des Apostels Paulus, und dafür gibt es ja einige im Neuen Testament, einmal nachlest, dann werdet ihr immer und immer und immer wieder auf dieses Wort stößen oder stoßen, die Gnade Gottes. Man könnte über sein Leben schreiben, vom Verfolger zum Verkündiger. Die Gnade hat Gott gegeben, damit wir etwas, so schreibt er in Epheser Kapitel 1, gleich am Anfang, Vers 6, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Er hat uns begnadet, schreibt er in Kapitel 1, Vers 6, mit seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Für Paulus ist das Wort Gnade nicht nur ein Schlüsselwort in seinen Briefen, sondern es ist ein Schlüsselwort in seinem Leben. Ich habe in der Konkordanz ein bisschen nachgeblättert und bin drauf gekommen, dass in der Bibel, im Luthertext zumindest, ungefähr 300 Mal das Wort Gnade vorkommt. Das Wort Gnade. Allein bei Paulus über 100 Mal in seinen Briefen und in seinen Berichten über die Missionsreisen in der Apostelgeschichte. Der Apostel Paulus hat ja vieles im Neuen Testament geschrieben, viele Briefe, 13, wenn wir einen Hebräerbrief dazu rechnen, 14. Und überall, auch in der Apostelgeschichte, spricht er immer wieder von der Gnade Gottes. Ja, schon, dass er zu Gott gefunden hat, ist für ihn die größte Gnade aller Gnaden. Was war er vorher? Im Galaterbrief sagt er, ich war ein stolzer Hebräer. Ich hatte eine Vorgeschichte oder ein Ahnenregister, das man weit zurückverfolgen konnte. Rein hebräisch, rein jüdisch. Mutter und Vater, da war keine Abweichung. Ja, ich habe mich sogar emporgearbeitet in die Sekte oder in den Bereich der Pharisäer. Ich war einer der frömmsten unter ihnen. Ich konnte vor Gott dastehen als einer, dem man nach dem Gesetz nichts nachweisen konnte. Und dann gibt es für ihn eine Lebenswende, die ganz, ganz gewaltig ist. Er ist sogar noch dabei, laut Apostelgeschichte Kapitel 7 und 8, als man den ersten Märtyrer in Jerusalem gesteinigt hat, den Stephanus, da hat er einen ganz untergeordneten Dienst getan, er hat aufgepasst auf die Garderobe derer, die gesteinigt haben, und er hatte auch seine Zustimmung gegeben zur Steinigung. Und als er endlich tot war, dieser Aufrührer Stephanus, da war er ganz zufrieden. Und dann hat es erst richtig angefangen in seinem Leben. Dann zog er durch die Gegend und hat die Vollmachten in der Tasche, nämlich alle rauszuholen aus ihren geheimen Verstecken und Versammlungen, die sich Christen nannten und die diesem Jesus nachfolgten, und hat sie zur Verantwortung gezogen. Lest mal nach, unheimlich spannend, wenn er schreibt, ich habe sie hervorgeholt, Männer, Frauen, Kinder, alles, was ich finden konnte, und habe sie versucht auszuradieren. Und dort ist ihm auf einem dieser Wege Gott begegnet, Jesus Christus begegnet, kurz vor Damaskus. Und wenn er später in seinen Briefen und in seinen Zeugnissen in der Apostelgeschichte schreibt, dann sagt er, das war die größte Gnade, die mir Gott je zugewandt hat. Mir, dem ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, ist Gott in seiner Liebe ganz unverdient begegnet. Er hat mich total verändert. Er hat mich, wie ich schon sagte, vom Verfolger zum Verkündiger berufen. Und ich kürze ab, denn die Lebensgeschichte ist lang bei Paulus und mich fasziniert sie immer wieder neu. Er ist letztlich auf vielen Wegen, wir würden es manchmal vielleicht Umwege nennen, dahin gekommen, dass er anfing und ausgesandt wurde von den Gemeinden, diesen Dienst der Heidenmission zu tun. Und er ist gereist, laut biblischer Aufzeichnung, bis nach Rom. Einmal schreibt er, ich möchte auch noch gern nach Spanien kommen. Also ich denke, er war so ein ähnlicher Typ wie ich, der gern gereist ist. Aber nicht nur das, ich reise gern etwas komfortabler wie er damals, denn er ist viel zu Fuß gegangen. Er hat sich viel durchgeschlagen über die Berge Kleinasiens. Er ist übers Meer gereist, nicht mit einem Kreuzfahrtschiff, sondern mit manch einem Segelboot, das ziemlich schlecht beieinander war. Und er hat Stürme überlebt und erlebt. Und er hat immer wieder erfahren, die Gnade Gottes ist mit mir. Und diese Gnade hat ihn beflügelt. Sie hat ihn getragen. Er hat nie vergessen, wo er herkommt und wo er hingeht. Paulus, ein lebendiges Beispiel der Gnade Gottes und deren Verkündiger selbst noch im Gefängnis. Einmal schreibt er in seinem Brief, ich bin so überrascht, dass ich hier im Gefängnis bin, da wollte ich eigentlich nie hin, aber nun bin ich hier und da sind die Gefangenen, an die ich gekettet bin und denen verkündige ich das Evangelium. Das hätte nie passieren können, wenn Gott mich nicht ins Gefängnis gebracht hätte. Also ich weiß nicht, ob meine Einstellung zur Gnade Gottes so weit gereicht hätte. Aber er wusste, aus Gnade bin ich gerettet. Und das hat er immer und immer wieder betont. Der erste Teil des Römerbriefes ist voll von diesen Bezeugungen. Und dieser erste Teil des Römerbriefes, ihr Lieben, der hat schließlich auch den Reformator Martin Luther, von dem man jetzt Land auf, Land ab hört, weil 500 Jahre Reformation gefeiert ist, wird dazu gebracht, dass er eine Lebensveränderung erfuhr. Was war denn die Frage bei Luther? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Und was ist der arme Mönch auf den Knien hin und her gerutscht bei Wallfahrten und hat versucht, einen gnädigen Gott zu finden und hat gefragt, wann ist's endlich genug? Wann kann ich getrost sterben und gerecht vor ihm stehen? Und er hat entdeckt, das ist eigentlich nie möglich. Und dann kommt er zum Römerbrief des Paulus und dort liest er, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Alle sind schuldig. Alle sind zum Verurteilen da. Niemand kann sich vor Gott brüsten. Da kann keiner sagen, ich bin unschuldig. Aber dabei bleibt der Paulus im Römerbrief nicht stehen. Er schreibt, sondern wir sind gerettet durch die Gnade Gottes. Dort liegt der Schlüssel zum ewigen Leben. Und dieser Schlüssel und diese Erkenntnis hat letztlich auch Luther. Und ich weiß, auch viele von uns, vielleicht auch nicht so dramatischerweise wie die anderen zwei, von denen ich gesprochen habe, aber auch mich dazu geführt, ja, dass Gott mir begegnet ist. Als ich 17 Jahre alt war, da dachte ich, weil ich aus einem frommen Elternhaus gekommen bin, in Linz war das noch, in einer Gemeindeversammlung, wo die Jugend vorgespielt hat, das Gleichnis vom reichen Kornbauer, da dachte ich, ja, du, Georg, brauchst du das nicht. Du bist ja okay vor Gott. Aber dann rief einer meiner Freunde so hinter dem Pult hervor, der war die Stimme Gottes plötzlich ganz laut, du Narr, heute Nacht wirst du vor Gott stehen. Und was hast du vorzuweisen? Eigentlich nichts, nichts. Und da habe ich Gott, oder durfte Gott, mein Leben gegeben. Gnade Gottes. Und diese Gnade hat Paulus motiviert. Vergiss also nie die Gnade Gottes. Sie ist dir letztlich die Motivation, den Weg mit Gott zu gehen. Vergiss nie dieses unverdiente Geschenk, das Gott dir in der Erlösung durch Jesus Christus gemacht hat. Und spätestens dann, wenn du zum Abendmahl gehst, dann denkst du hoffentlich daran, dass das ein Denkmal ist, ein Erinnerungsmal, warum du eigentlich auf diesem Weg sein kannst, nämlich weil Gott gnädig ist. Zweitens, Paulus hat auch motiviert den Dienst, der Dienst, die Mission, die Gott ihm aufgetragen hat. Jeder Dienst, den wir tun im Namen und im Reich Gottes, ist eine Gabe der Gnade Gottes. Hier sagt Paulus in Vers 7, ich bin Gottes Diener geworden, durch die Gabe der Gnade Gottes. Bei ihm war es natürlich ein besonderer Dienst, den er getan hat. Aber zunächst bleiben wir hier mal stehen. Er sieht seine Aufgabe im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu, weltweit im Leib Christi, nicht als Pflicht, nicht als Last, sondern er sagt ganz zum Schluss, ich bitte euch, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Ihr kennt ja den Ausdruck ehrenamtlicher Dienst, oder? ehrenamtlich, ja. Manchmal geht es mehr um die Ehre als um das Amt oder um den Dienst bei diesen ehrenamtlichen Diensten. Aber so sieht Paulus seinen Dienst. Es ist ihm eine Ehre, dieses Amt oder diesen Dienst zu tun. Er tut es frei und willig, also freiwillig. Er sieht es als Vorrecht an, dass er, der Allergeringste unter allen Heiligen, wie er hier schreibt, diesen Dienst überhaupt tun darf für Gott. Eigentlich hätte er ganz was anderes verdient nach seinem Vorleben. Und ich sage immer, Gott sei Dank, dass er uns nicht gibt, was wir verdient haben. Sonst wird es um jeden sehr schlecht ausstehen. Und dass dieser Dienst etwas war, was damals wie eine Revolution aussah, das berichtet er hier. Nämlich, Gott hat ihm eine Erkenntnis geschenkt, dass die Heiden, also die Nicht-Juden, Miterben sind im Reich Gottes. Ich glaube, darüber habt ihr letztes Mal schon ein bisschen gesprochen oder gehört in der Predigt. Aber das war etwas Revolutionäres. Die Juden allein dachten, wir sind es und sonst keiner. Wir haben das Vorrecht und sonst niemand. Wir sind die Lieblinge Gottes. Und das hat er ja immer wieder bewiesen, obwohl wir ihm manchmal viel Kummer bereitet haben. Aber die Heiden, die Griechen, die Römer, die Ägypter, ja, was sind denn das für Typen? Die gehören einfach nicht dazu. Und Paulus sagt, nein, Gott hat dies bereits zu früheren Zeiten, also von Ewigkeit her, so sagt er in Kapitel 3, Vers 9, hat er das beschlossen. Ich habe mir gedacht, das ist so wie bei einer Festplatte. Der Ratschluss und der Plan Gottes war bereits programmiert. Aber um zu einem Programm zu kommen, braucht es etwas Besonderes. Und zwar was? Ein Passwort. Einen PIN-Code. Und da kannst du rumhacken auf der Tastatur, wie du willst. Wenn du nicht das richtige Passwort hast, da kommst du nicht rein. Und Paulus sagt, diesen Ratschluss, der war schon im Programm Gottes. Aber Christus ist das Passwort. Wenn wir sehen, wie er gelebt und was er verkündigt hat, dann entdecken wir, dass auch die Heiden dazugehören zur Gemeinde Gottes. Wenn wir diese Brille nicht aufsetzen oder dieses Passwort nicht haben, dann wird es uns auch nicht anders gehen wie den Juden damals. Ja, so ging es ja Paulus vorher auch. Er dachte, wir sind es und sonst keiner. Und als er Christus begegnete, da merkte er hat ja gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und alle, so schreibt er im Timotheusbrief, Gott will, dass allen Menschen geholfen oder dass alle Menschen errettet werden. Dieser Plan Gottes von der Einheit der Gemeinde Jesu Christi weltweit mit allen Menschen und Nationen und Rassen, den hat ihm Gott offenbart. Man weiß nicht genau, wo das war. Manche nehmen an, er sei diese 3 Jahre, von denen er im Galaterbrief schreibt, in Petra gewesen in Jordanien, dort in dieser Wüstenstadt, und es deuten einige Anzeichen darauf hin, aber ich möchte das nicht als Nonplusultra hinstellen, aber dort hat er 3 Jahre Bibelschule nachgeholt, die anderen Jünger 3 Jahre mit Jesus erlebt hatten. Dort war er in der Schule Jesu und dort hat er entdeckt, Gott ist nicht kleinkariert, sondern Gott ist unendlich groß und unendlich gütig. Und dass er dieses Programm Gottes nun aktivieren darf durch seine Verkündigung und den Heiden diese Gnade Gottes anbieten darf, das war für ihn eine Motivation, bei der er unermüdlich unterwegs war. Unermüdlich unterwegs war. Wenn ihr mal die Briefe des Apostels lest und die Apostelgeschichte, dann merkt ihr, wenn er an die Epheser zum Beispiel, an die dieser Brief ja gerichtet war, später schreibt in der Apostelgeschichte, als er sich von ihnen verabschiedete, wir knieten nieder mit den Ältesten am Strand von Milet. War schon jemand mal dort. Es ist interessant, dort zu sein. Ja, meine Frau, die habe ich mal mitgenommen, als ich dort war. Als er dort niederkniet und sagt, achtet auf die Herde Gottes, auf den Leib Christi. für die er sich gegeben und die er geliebt hat bis zum Tode. Und später, wenn er an dieselben hier schreibt, wir kommen noch darauf im Epheserbrief, an die Männer, wie wir unsere Frauen lieben sollen. Wisst ihr Männer, wie das ausschauen soll? Er sagt, genau so wie Christus geliebt hat die Gemeinde. Das ist das Motiv oder das ist das Level, auf das wir zusteuern dürfen und sollen. Also die Gnade Gottes ist eine Motivation und der Antrieb zur Verkündigung der guten Nachricht für alle Menschen eine zweite. Und drittens, und damit schließe ich, Paulus ist ein Mann der Gemeinde. Denn er weiß etwas, nämlich wodurch soll diese Weisheit Gottes, die er hier in der Bibelschule erlebt hat und von der er spricht, nämlich von der Einheit aller, die zu Christus gehören, wozu soll das gut sein? In Vers 10 sagt er, damit jetzt kund werde die vielfältige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde, was Gott in seinem ewigen Plan vorbereitet hat. Petrus, der andere große Apostel, der schreibt ihn einmal in einem seiner Briefe, da schreibt er, die Engel, also die bei Gott im Himmel sind, die haben unheimliche Lust, das zu sehen, was Gott tut in seinem unerklärlichen Plan, den er jetzt durch Christus ausgeführt hat. Und sie freuen sich darüber. Wisst ihr, ich freue mich immer wieder ungemein, wenn Menschen zu Christus finden, wenn sie ihn annehmen und ihr Leben ihm übergeben, wenn sie das auch bezeugen durch die Taufe und wenn sie dann da vorne untergetaucht werden ins Wasser, wenn sie wieder herausgeholt werden, wenn sie sich mitfreuen und in der Gemeinde aufgenommen sind und wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern, das ist für mich etwas ungemein Fröhliches. Aber da dürfen wir auch immer wieder daran denken, dass die Freude einen Stock höher noch viel größer sein mag. Denn es heißt dort, auch wenn ein Sünder Buße tut und umkehrt, dann wird Freude sein in der Mennonitischen Freikirche Wels, August Göllerich Straße 3a. Dort auch, hoffentlich. Aber es wird Freude sein bei den Engeln Gottes im Himmel. Ich weiß nicht, ich habe mir das so vorgestellt bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, wie ist das denn, wenn weltweit so viele Menschen zum Glauben kommen, da kommen ja die Engel aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Ja, warum? Weil sie sich freuen, dass Menschen diesen Weg zu Gott einschlagen. Die Gemeinde Gottes war ihm echt ein Herzensanliegen. Er hat sie durch sein Eigenblut, schreibt er an die Epheser, erworben und erkauft. Und er schreibt an den jungen Mann Timotheus, die Gemeinde ist eine grundfeste und Pfeiler der Wahrheit, ein tragendes Element. In Epheser 2 haben wir gehört, dass wir erbaut sind auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, aber ohne Aufbau, ohne lebendige Steine, die eingefügt werden, die tragend sind, die bleibend sind, die verbindlich sind. Gut, dass da niemals ein Ziegelstein bei uns jetzt gesagt hat, oh, da gefällt's mir nicht, jetzt springen wir aus in den Hof, da hätten wir lauter Löcher in der Wand. Das geht doch nicht. Also, das ist es, was Paulus hier meint, wie wichtig diese Gemeinschaft, dieser Leib Christi ist. Die Bedeutung der Gemeinde Jesu soll Gottes Weisheit im Himmel und auf Erden sichtbar machen und bewusst werden lassen. Das ist die Braut des Lammes. Und im Moment ist sie noch dabei, eingekleidet zu werden. Und sie wartet noch auf das große Hochzeitsfest. Und bei der Einkleidung so einer Braut, da habe ich ab und zu in Filmen gesehen, da hat es manchmal ein bisschen zugenommen, manchmal ein bisschen abgenommen. Die Braut, bei dem Bräutigam ist das ja nicht so, ne? Der bleibt immer gleich, dünn oder dick. Aber bei der Braut, da muss eine Naht ausgelassen werden, da muss sie eingenäht werden. dann hat sie statt die flachen Schuhe plötzlich die Stöckelschuhe, dann muss das Kleid verlängert werden. Also es ist immer Arbeit und Aufwand und Einsatz und dann kommt der große Tag, wo der Vater mit der Braut zur Trauung marschiert und sie dem Sohn übergibt. Dann ist sie fertig. Dann wird nichts mehr repariert und kaschiert und umgearbeitet. Dann ist alles so, wie der Apostel Paulus schreibt, er wird sie einmal, diese Braut, seinem Vater vorstellen, ohne Flecken und Falten und Runzeln und so weiter. Ohne Nivea-Creme und nichts mehr dabei. Also er wird sie vorstellen, fertig und vollkommen. Und dieser Paulus, der ist begeistert von dieser Gemeinde. In 2. Korinther 11 schreibt er, ich trage Sorge für alle Gemeinden. Das möchte ich nicht. Es reicht oft für eine. Und die Ältesten von uns und alle, die Verantwortung tragen, wissen das. Aber Paulus war ein Mensch, der sich einbrachte und das hat ihm die Motivation geschenkt. Und da ist auch manchmal schwach geworden, dieser Mann. Auch das muss man sagen. 2. Korinther 12, da sagt er, ich war so fix und fertig, ich konnte nicht mehr weiter. Und dann sandte mir Gott einen Engel, der hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wisst ihr, hier schließt sich der Kreis. Er beginnt mit der Gnade Gottes. Er zeigt den wunderbaren Ratschluss auf, dass alle Menschen dazugehören können und eine Einheit bilden. Und ihr wisst ja, wie schwer es ist, heute allein in Europa bei den 27 eine Einheit zu finden. Ja, in der EU. Oder wie schwer ist es oft in christlichen Gemeinden, eine Einheit zu finden mit den Wurzeln bei Israel. Da gibt es so viele Denkweisen. Und wie schwer ist es heute, und das hat Paulus auch miterlebt, wenn weltweit die Gemeinde Gottes verfolgt wird. Heute ist ja der weltweite Gebetstag für die verfolgten Christen. Wie schwer ist es ihm gefallen, wenn es dem Feind gelungen war, da einen Keil zwischen die Brüder und Schwestern zu treiben. Und wie hat er versucht, mit der Gnade Gottes wieder alles ins Lot bringen zu können. Gnade, Dienst und Gemeinde, das hat ihn motiviert. Also eins möchte ich noch sagen, Gemeinde ist kein Risikoprojekt. Denn Jesus hat einmal gesagt, er wird seine Gemeinde bauen. Wir sind nur Gehilfen. Maurer, Zimmerleute, Dachdecker, was auch immer zur Gemeinde Jesu gehört. Aber der Baumeister und der Garant, dass es auch fertig wird und vollendet wird, der ist er. Dann an die Philipper schreibt wieder Paulus, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Nicht nur bis 2020, sondern bis an den Tag Jesu Christi. Also das ist das Fernziel. Und deshalb darf man ruhig und gerne in die Gemeinde investieren, Zeit, Gaben, Geld und was immer nötig ist. Und er fordert sie auf, und damit schließe ich, darum bitte ich euch, dass ihr nicht müde werdet. Müdigkeit ist etwas, was wir alle kennen, in jeder Beziehung. Und gerade in dieser Beziehung. Werdet nicht müde. Das sagt er mir, das sagt er dir, das sagt er uns. Lassen wir uns motivieren. Wir haben eine Wolke von Zeugen, sagt der Hebräerbrief, um uns, die uns Mut machen, den Weg zu gehen und freudig. Ein Glied am Leib Jesu Christi, ein Glied in der Gemeinde Gottes zu sein. Dazu segne uns und schenke uns der Herr Kraft. Amen.